herzlich willkommen zurück zu Teil 2 der Folge mit Elham Etahadie. Heute tauchen wir ein in die Welt der Wertpapiere. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischem Gold und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen. Ich wollte dich jetzt aber auch noch was fragen, weil du hast MSCI World erwähnt und da bist du auch gleich am Puls der Zeit. Wir haben schon viele Anfragen auch bekommen, ob du was dazu sagen könntest. Also jeder hört irgendwas über Index oder DAX oder MSCI World oder S&P 500, aber kannst du vielleicht einfach nur kurz uns mitnehmen in diese Welt und was jetzt ein ETF unterscheidet von einem Fonds, dass man vielleicht einfach jetzt kompakt das Wichtigste mit uns teilst.
Also einen Index kann man sich so vorstellen, dass ein Index quasi eine Gruppe bildet von Unternehmen. Mhm. Zum Beispiel der DAX. Wird ja oft gesagt, der DAX ist gestiegen, der DAX ist gefallen. Was ist der DAX? Der DAX zeigt die Entwicklung der 40 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der Frankfurter Börse. Das heißt, das sind alles deutsche Unternehmen. Und welche sind das? Sind das die, die am meisten Gewinne machen oder sind das die ältesten? Nein, das sind die 40 größten und umsatzstärksten Unternehmen von der Frankfurter Börse. Und der DAX wird dann dafür verwendet, quasi diese Gruppierung von diesen 40 Unternehmen, hat man einfach abgekürzt, tut mir seit immer alle 40 Titel aufzählen, sagen, das ist der DAX. Der wird dafür genutzt, die Lage der deutschen Wirtschaft einzuschätzen. Weil wenn die 40 größten Unternehmen Deutschlands es gut geht, dann geht es generell der Wirtschaft gut, sagt man. Wenn es ihnen nicht so geht, sagt das auch was aus. Also man nimmt
ein
das
bisschen
so
wie ein Thermometer, oder?
Genau, man nimmt den auch, um Aktienmärkte zu vergleichen. Ja, wie geht es den deutschen Unternehmen im Vergleich zu den amerikanischen? Oder um quasi Fonds oder ETFs abzubilden. Darüber kommen wir dann noch. Aber zum Beispiel, dann gibt es, wenn man jetzt die drei größten oder bekanntesten oder am meisten gekauften Werte jetzt für Österreich und Deutschland nimmt, ist ein anderer, der S&P 500. Was ist der? Der präsentiert, da sind 500 Unternehmen drinnen, und der repräsentiert 80% der gesamten Börsenkapitalisierung des US-Aktienmarktes. Sehr spannend ist aber, dass man sich vielleicht denken würde, als Laie sagt man, wow, wenn ich in Amerika investiert sein möchte, dann kaufe ich den S&P 500, weil da habe ich eine breite Streuung, da bin ich auf 500 Titel aufgeteilt. Es ist aber interessant zu sehen, dass von den 500 Titeln, die es im S&P 500 gibt, die 7 größten Werte darin, die sind nicht alle gleichgewichtet. Hat jeder einzelne Wert dort genau gleich viel. Ja, jedes Unternehmen hat so und so viel Prozent, sondern die 7 größten Unternehmen im S&P 500 machen 34% des Gesamtvolumens aus und sind alle von der IT-Branche. Zum Beispiel im Jahr 2025, wenn man sagt, da ist ja der S&P 500 sehr gut gelaufen, super gelaufen, viel mehr als die anderen, aber warum, wenn man sich es genau anschaut, sind jetzt alle Amerikaner, diese 500 Unternehmen, ging es Amerika jetzt so gut und das Ganze ist durch die Decke gegangen? Nein, die 10 größten Unternehmen im S&P 500 haben 2/3 der gesamten Performance ausgemacht. Das heißt, du hast Indizes sind eine Gruppe von Unternehmen, aber sie sind häufig, deswegen muss man sich das genau anschauen, nicht gleichgewichtet.
Aber das ist so ein wichtiger Punkt, den du erwähnst, weil ganz viele, mit denen ich spreche, die sagen dann, ja, ich bin eben in den MSCI World oder eben S&P 500 investiert, weil ich möchte die breite Streuung. Und ich glaube schon, dass ganz viele davon ausgehen, dass das gleichgewichtet ist.
Ja, es ist halt so, du bist sicherlich weiter gestreut, als was sonst häufig bei Menschen sind. Weil häufig kaufen sie sich 2, 3 Aktien und sagen, ich bin gestreut. Das stimmt. Also von dem her ist es eine deutliche Verbesserung von dem, was viele am Depot haben. Aber ja, ganz genau. Und das sind halt dann die Feinheiten. Das ist dann dort, wenn ich dann quasi mit einem Finanzberater, mit Fachexperten spreche, die eigentlich zugänglich sind für alle, wo ich dann diese Feinheiten herausarbeiten kann.
Okay,
ist mir das wichtig? Also möchte ich quasi 35% in IT investiert sein?
Mhm.
Weil es ist okay, aber es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Oder möchte ich, dass alles gleichgewichtet ist? Ja, dann sollte ich aber einen S&P 500 nehmen, der gleichgewichtig ist. Gibt es nämlich auch als ETF.
Mhm. Okay.
Ja? Aber das würde dann wieder bedeuten, wenn die IT-Unternehmen durch die Decke gehen, mein großer Klumpen nach oben geht, bin ich heute nicht ganz dabei, sondern nur anteilig. Aber wenn es runtergeht, bin ich halt wieder besser versorgt. Also das sind dann die Feinheiten von diesen Aspekten. Um ein anderes Beispiel zu nehmen mit dem MSCI World. Wenn man sich zum Beispiel den MSCI World anschaut, da gibt es ja den MSCI World, es gibt dann auch den MSCI World All Countries, es gibt ja verschiedene MSCI Worlds.
Ja.
Ja? Und beim MSCI World ist ja die Überschrift, dass man sagt, man ist in über 23 Industrieländer investiert. Wenn man dann tiefer hineingeht, sieht man, dass aber 70-75% des MSCI Worlds sind in den USA investiert. Und das nächstgrößere nach USA ist Japan mit 5-7% und dann England mit 3-4%. Das heißt, auch da ist es halt wichtig, und wenn ich jetzt den anderen nehme, den MSCI World All Countries, der ist noch immer mit 60% in Amerika investiert und hat dann quasi mit kleineren Prozentzahlen quasi außerhalb der Industrieländer viel einfach auch von Asien und anderen Bereichen etwas dabei. Das bedeutet auch da, der MSCI World, das ist völlig in Ordnung, also das hat seine Berechtigung etc. etc. Ich muss nur bewusst quasi diese Entscheidungen treffen und mir das einfach bewusst sein. Und auch da ist es zum Beispiel so, wenn man sich dann mit jemandem beratet, der kann mit einem sprechen und sagen, was ist dir wichtig? Weil es gibt nämlich auch globale ETFs, die breiter gestreut sind auf verschiedene Regionen, die auch quasi keine Übergewichtungen haben etc.
Aber Elham, jetzt hast du nämlich zweimal auch ETF genannt. Und das ist ein gutes Stichwort, weil vielleicht kannst du auch ganz kurz erzählen, ein bisschen mehr zu ETF. Weil du hast, glaube ich, zweimal jetzt gesagt, ja, da gibt's auch eine ETF dazu. Und ich weiß nicht, ob jeder damit vertraut ist.
Ja, gerne. ETF steht ja für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Das heißt, ein ETF ist im Wesen ein Fonds. Jetzt sag mal, was ist denn ein Fonds, ein Investmentfonds? Und ein Investmentfonds kann man sich vorstellen wie einen Behälter. Ja, in den kann ich halt Wertpapiere hineingeben. Verschiedene Aktien, verschiedene Anleihen, was auch immer da hineingeben. Und warum gebe ich da die hinein? Ja, wenn ich jetzt quasi im klassischen Sinne, wenn ich jetzt ein Investor bin, ich gehe zu meiner Bank und sage, ich möchte gerne in Wertpapiere veranlagen, mache dann mir vielleicht ein schönes Portfolio von 20, 30 verschiedenen Unternehmen. Und ich kaufe sie, die wird auf mein Depot eingebucht und ich habe das. Und das verwaltet er für mich, monitort das. Ja, aber das ist natürlich auch für die Bank in erster Linie auch kostspielig. Ja, weil ich muss dann für jeden Einzelnen das machen.
Dass jeder seine Aktien sozusagen auf seinem Depot hat.
Genau, deswegen hat man quasi eigentlich eine sehr praktische Lösung gefunden, wo man sagt, okay, ich sammle quasi die Gelder von den Anlegern alle zusammen ein, gebe es gesammelt auf ein Gemeinschaftsdepot und kaufe dann gesammelt für alle quasi diese Aktien und Anleihen, was auch immer es ist, kaufe ich dann quasi das Portfolio zusammen. Und jedes Mal, wenn ich einen Wechsel mache, ist es dann automatisch, gilt es ja dann für alle. Und der einzelne Anleger hat aus seinem Depot quasi nicht mehr die einzelnen Aktien, sondern einen Anteil dieses Fonds.
Mhm.
Und da sieht man quasi, ob wieder Fonds insgesamt steigt oder fällt. Und das ist der Fonds. Und da ist es eben so, dass da über die letzten, das ist ja sehr üblich, auch in Österreich, da ist über die letzten Jahrzehnte sind da enorm viele Regeln und Gesetze gekommen, quasi die Sicherheit des Fonds stärken sollen. Ja, quasi, dass das Sondervermögen ist, dass das getrennt ist vom Vermögen der Bank oder der Fondsgesellschaft. Das heißt, wenn mir mit denen was passieren würde, sind die Gelder, die Wertpapiere da drinnen noch immer im Kundenvermögen. Also da gibt es einige Regeln, die da einzuhalten sind und Kontrollen, die es dafür gibt. Und das ist halt der Fonds. Und der Fonds wird von einer Fondsgesellschaft, ja, der das verwaltet, ausgegeben, nennt man das. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir müssen ja handeln, kaufen, verkaufen des Fonds. Das funktioniert dann über diese Fondsgesellschaft. Und in der Regel macht er das einmal am Tag oder zweimal am Tag, manche alle 2 Tage. Und der ETF, Der börsengehandelte Fonds ist im Wesen eigentlich nur ein Fonds, der anstelle, dass halt von der Fondsgesellschaft immer gehandelt wird, dass der an der Börse gehandelt wird. Wie eine einzelne Aktie oder eine Anleihe auch. Das heißt, ich kann ihn viel häufiger und schneller bewegen. Das ist quasi das Prinzip des ETFs. Aber da schwingen ja andere Dinge dann mit. Weil warum ETF auch in aller Munde ist, ist jetzt nicht nur, weil er schneller gehandelt werden kann als ein Fonds, sondern weil er jetzt häufiger auch anders strukturiert ist.
Okay.
Das sind die sogenannten passiven Index-ETFs. Das heißt, während bei den Fonds, bei den klassischen Investmentfonds, wie man sie kennt, nimmt man nicht einfach nur einen Index, ob das jetzt der DAX ist, S&P 500, der MSCI World und bildet quasi diesen nach mit den einzelnen Aktien oder Anleihen, was auch immer, ist es dort so, dass ich da quasi Fachleute habe, die eine gewisse Strategie haben und nach denen das machen. Das zum Beispiel, das heißt, der kann auch in Amerika investiert sein, aber hat jetzt nicht 30% in Technologiefirmen wie der S&P 500, sondern 40% vielleicht oder nur 10%. Oder er entscheidet sich, alles gleich zu gewichten und nicht das. Und er tut unterjährig ändern. Ja, er nimmt manchmal, wechselt er auch unter dem Jahr eine Position aus, während die Indizes relativ konstant sind. Ja, vielleicht gibt es einmal im Jahr einen Wechsel und da auch eher selten. Also das sind viel, viel stabilere oder trägere, je nachdem, wie man es einordnen möchte, Allokationen. Mhm. Aber das heißt, eigentlich ist der ETF ist ja auch ein Fonds. Er ist nur börsengehandelt und es gibt halt verschiedene Anlagestrategien, die es teilweise beim klassischen Investmentfonds vielleicht nicht gibt.
Und was auch nicht wenige interessiert hat von unseren Hörern und Hörerinnen war, wie du selber investierst. Weil ich habe dich in der ersten Folge gefragt und dann hast du aber, glaube ich, nicht direkt darauf geantwortet. Und dann wurde ich gebeten, dich das noch einmal zu fragen, wenn ich dich einlade. Und vielleicht kannst du es ja sozusagen so weit teilen, wie dir das lieb ist.
Okay, also neben Immobilie ist quasi bin ich investiert fast zur Gänze in Aktien und physisches Gold. Also ich habe keine Anleihen im Moment, aber das ist eher Typsache. Also bei mir ist es so, ich habe quasi dafür mehr in Cash. Also ich habe eine gewisse Liquiditätsreserve, wirklich liquid im Sinne von, dass es einfach auf mein Konto ist.
Mhm. Und das hast du, obwohl du weißt, Inflation und all diese Themen.
Ja, aber damit ich mehr, dafür nehme ich mehr Risiko auf in Aktien.
Okay. Aha, also du bist jemand, du sagst, du hast zum Beispiel viel jetzt auch auf einem normalen
Ich binde quasi mein Geld jetzt nicht in Anleihen für die 2-3%, weil ich finde, das ist jetzt, da habe ich halt, das lege ich einfach auf mein Konto.
Okay.
Das ist okay, dass es da nicht so verzinst ist, aber dafür habe ich den Rest eigentlich relativ viel in Aktien und Gold, weil wenn es drauf ankommt, kann ich das ja auch sofort zu Geld machen.
Ja.
Also das heißt, es ist ja nicht wie bei einer Immobilie, wo ich dann über Monate brauche, dass ich zum Geld komme oder meine ganze Immobilie verkaufen muss. Das ist ja bei Gold und Aktien nicht so. Und ich bin ja auch noch relativ jung. Und so kann ich nämlich auch und da kann ich ja auch noch quasi für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, was auch immer, kann ich ja dann investiert bleiben.
Aber bist du dann so, dass du da so monatlich ansparst oder bist du so eine, die dann einfach mal einen Einzelbetrag investiert und oder eine Kombination?
Ich habe quasi größere Einmalerträge drinnen, aber habe quasi zusätzlich quasi einen Sparplan, sowohl beim Gold als auch bei den Aktien, also Sparplan sagt man nicht, aber monatliche Raten, die ich da rein investiere.
Ja.
Einfach aus der Gewohnheit, damit ich halt spare.
Ja.
Und gleichzeitig damit quasi bei den Schwankungen, dass das automatisch mitgeht. Also wenn es runtergeht, dass ich gleich kaufe. Aber ich suche schon, ich habe eigentlich auch immer ein bisschen Cash-Reserve eben auch extra liegen, dass wenn es runtergeht, dass ich dann auch nachschieße.
Interessant. Also du hast so, das heißt, du hast jetzt sozusagen auf deinem Konto mehr als nur für Waschmaschine, Reparatur und Reifen, sondern du hast eigentlich einen Betrag, dass wenn die Märkte interessant sind und runtergehen, aber du hast dann nicht Sorge, dass das noch weiter runtergeht, oder bist du dann jemand, das nimmst du dann in Kauf, dass du sagst,
das finde ich jetzt nicht schlimm, weil es ja auch auf Langfrist. Alleine, das ist, wenn es jetzt gesunken ist, dass ich da mit was einsteige, ist ja auch schon mehr, weil mit dem Rest bin ich ja schon drinnen.
Das stimmt.
Ja, nein, da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Aber das ist eben, weil ich breit gestreut bin, weil ich auf die Qualität achte, weil ich jemanden habe, der drauf schaut.
Aber die Frage ist zum Beispiel, das heißt, du investierst direkt in Aktien und jetzt warum nicht zum Beispiel, dass du auch einen S&P 500 kaufst?
Ich habe auch einen S&P 500.
Aha.
Aber da nur einen kleinen Teil.
Okay.
Aber, ja, das heißt, aber ich glaube, was ich eigentlich mache, der S&P 500 ist einfach nur historisch gewachsen. Ja. Hatte ich früher, als ich noch weniger investiert habe, habe ich den gehabt und habe dann mit der Zeit das quasi aufgestockt. Okay. Und habe jetzt, also ich habe das so, ich habe Spezialthemen.
Ja.
Ja, habe ich nicht über Aktien abgedeckt. Zum Beispiel, weiß nicht, Biotechnologie oder solche Art von Themen decke ich über einen Index-ETF ab.
Ja.
Ja, aber das habe ich eine breite Streuung, da habe ich die 50 bedeutendsten, weiß nicht, Biotechnologieunternehmen oder was auch immer es ist und habe das dann so.
Ja.
Da bin ich in einem Thema drinnen.
Ja.
Aber so die Grundwerte, die habe ich quasi direkt auf meinem Depot, weil mir, also das ist ja nur Geschmackssache. Nein, das ist so wie jemand, der gerne Bio isst oder so. Ich bin jemand, ich habe gerne, weil ich es auf lange Frist habe, hätte ich gerne wirklich die einzelnen Unternehmen auf meinem Depot und niemanden dazwischen.
Ja, verstehe.
Aber das ist, weil ich einfach gesehen habe in den letzten Jahren, dass selbst bei Fondsgesellschaften das so ist, wenn die mal nicht liquide sind. Also es passieren manchmal Dinge, zum Beispiel wir haben das gehabt, dass am Markt, jetzt nicht bei uns, aber am Markt zum Beispiel, es gibt einen Osteuropa-Fonds und da war Russland auch drinnen. Und auf einmal wieder in Russland da der Krieg ausgebrochen ist und die Sanktionen waren die auf einmal alle gesperrt. Okay. Dann haben ganz viele Leute ihre Gelder abgezogen aus diesem Fonds und dann sind quasi großteils diese russischen Titel drin geblieben und die sind illiquide. Und da konnten dann die Letzten gar nicht mehr aussteigen.
Also man möchte nicht der Letzte sein bei so einem Run, oder? Ja, und
die Wahrscheinlichkeiten sind total gering, dass solche Dinge passieren, aber mir ist halt recht und dafür zahle ich dann lieber gerne ein bisschen mehr, dass ich halt einfach meine Depotgebühren habe und all diese Dinge, dass ich da die Titel habe und dann habe ich die 20 Jahre lang und egal was passiert, die sind direkt in meinem Eigentum.
Aber bist du, die sind ja dann gemonitort, oder? Aber bist du zum Beispiel dann, also hast du eine stoische Persönlichkeit, wenn es ums Investieren geht?
Insgesamt schon, habe ich entwickelt über die Zeit.
Okay.
Also, wie ich noch ganz jung war, also diese 2000er-Krise, da habe ich auch mal verkauft, was nicht so gescheit war.
Aber das heißt, du hast ziemlich jung angefangen zu investieren.
Ja,
das also schon. Mit der 20.
Also mit 2000er war ich 18.
Also mit 18. Ja. Also du hast schon mit 18 begonnen.
Ja, schon ein bisschen früher. Aber deswegen, das war das letzte Mal, dass ich eine Krise verkauft habe. danach habe ich entweder gehalten oder zugekauft und bin da sehr zufrieden damit. Aber das heißt, aber manchmal muss man da diese...
Aber auch da
Gott
muss
sei
man
Dank habe ich als junger Mensch die Erfahrung
aber
gemacht.
Aber niemand, also du bist nicht haftbar für deine Aussagen, weil das sind ja nur deine persönlichen Ansichten zu diesem
Thema.
Das
muss ja auf deine Persönlichkeit passen. Das muss auf deine Risiko, deine Finanzsituation, auf deine Vermögenslage, all diese Dinge passen.
Aber ich finde das wirklich sehr freigebig von dir, dass du das jetzt geteilt hast. Aber ich glaube, dass das trotzdem interessant ist, einfach zu verstehen. Und ich glaube, dass wir ja über diese Folgen hinaus ja immer wieder betonen, dass jeder Mensch anders ist und die Anlageziele unterschiedlich sind und dass man wirklich immer mit Ruhe und Bedacht und besonnen dann Dinge entscheiden soll.
Ja, und es kommt auf die Lebenssituation an. Also bei mir war die Lebenssituation, dass ich in diesen Jahren, wo es runtergegangen ist, nicht verkaufen musste, weil ich einen langen Anlagehorizont habe.
Ja.
Ja, aber wenn jemand auf einmal weiß, dass er in 2 Jahren das Geld braucht zur Gänze, dann kann ich das wahrscheinlich nicht durchdrucken. Dann muss ich tatsächlich wahrscheinlich einen Teil sogar verkaufen. Also es ist deswegen, also diese Dinge sind, deswegen braucht man beides. Man braucht quasi jemanden, der einen berät, quasi in was ich investiere. Ja, so vermögensverwaltermäßig. Das ist ja die Fondsgesellschaften oder auch andere Formen. Und das andere ist eben dieses, die persönliche Finanzberatung, Vermögensberatung, wo ich sage, wo sind denn jetzt, was kommt denn in den nächsten 1-2 Jahren auf mich zu? Wie viel meine Anteile kann ich überhaupt 20 Jahre halten oder nicht? Weil das macht ja dann auch quasi einen Unterschied, quasi wie vernünftig es dann ist, drinnen zu bleiben oder auszusteigen.
Weil du erwähnt hast, Gold, also ich glaube, da gehörst du ja zu einer großen Anzahl an Menschen, die derzeit weltweit, auch viele Nationalbanken, die weltweit ja auch physisches Gold kaufen. Möchtest du dazu was sagen, auf was man achten soll? Weil da gibt's ja natürlich auch immer wieder so Menschen, die dann vermeintlich gedacht haben, sie haben Gold gekauft und dann war es doch nicht das, was, also kein Gold. Also gibt's da Themen, wo du sagst, wenn jemand Interesse mitbringt für diesen Bereich, auf was er auf jeden Fall achten sollte oder welche Themen er ansprechen sollte bei seinem Berater?
Ja, ich glaube, das eine ist, dass es sehr wichtig ist, dass das Unternehmen, von dem man Gold kauft, dass das so richtig seriös ist. Und das ist nicht immer der Fall.
Okay. Ja.
Also da ist es schon so, zum Beispiel, weiß nicht, gibt es in Österreich Unternehmen, das gehört zu 100% der österreichischen Nationalbank, da kann man sich ganz anders quasi drauf vertrauen, als wenn... weiß ich nicht, in einer Straße vielleicht jemand einfach so ein Goldgeschäft hat und Gold ankauft und verkauft, ist einfach eine ganz andere Infrastruktur, ganz andere Compliance dahinter. Also das ist das eigentlich sehr entscheidend. Ja, das ist ja, und das ist das eine. Und das zweite ist quasi das Unternehmen, was es anbietet, und dann das tatsächliche Gold, was angeboten wird. Ja, da gibt es internationale Standards, an die man sich zu halten hat. Zum Beispiel, das machen wir jetzt bei der Partnerbank auch so. Es gibt die Good Delivery Standards, es gibt das Karat, es gibt ganz viele Kennzahlen, die damit verbunden sind, die quasi aussagen, ob ein Gold tatsächlich die höchste Qualität hat. Und es muss auch ein Gold sein, quasi von einer Prägestelle, die auch international handelbar ist.
Okay.
Ja, weil es gibt zwei, drei, vier, fünf, sechs große Player. Wenn ich die international, wenn ich da ein Gold handle, dann bekomme ich wirklich quasi fast den vollen Preis dafür. Und für die anderen, die eigentlich so Nebenschauplätze sind oder nicht so bekannt sind als Gold, auch wenn das Gold zu 100% das Gold ist, bekomme ich einen Abschlag dafür. Also da kriege ich also weniger Gold dafür. Also
wichtiger Punkt, dass man immer auf dieses Ding auch achtet. Genau,
das ist das. Und dann, wo ist das gelagert? Ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich es vielleicht zu Hause haben, wenn es ein paar Münzen sind, aber bei einer gewissen Größenordnung muss das ja zu Hause eigentlich versichern. Dann ist die Frage, zahlt die Versicherung, wenn es einfach nur so herumliegt? Willst du wirklich einen Tresor haben? Also da ist ja zum Beispiel auch diese Lösung, dass man das quasi wo eingelagert hat. Aber auch wiederum, zum Beispiel, ist das jetzt bei einer Bank eingelagert oder ist das in irgendeiner Halle eingelagert? Also das sind Aspekte. Deswegen ist ja so, dass zum Beispiel die Wirtschaftskammer ja sagt, dass sogar das Gold vermögensberaterpflichtig ist in der Beratung, quasi vor allem bei Sparanlagen etc., weil eben viele Faktoren zu berücksichtigen sind.
Aber viele sagen doch bei Gold, ja, aber du hast jetzt keine Dividende, du hast keine Ausschüttungen, Schwankungen hast du auch noch, weil es ist in US-Dollar notiert. Also welche Aspekte sind es dann, warum Menschen dann doch so sehr an diese Asset-Klasse glauben? Und man muss ja sagen, also dass ja auch wir finden, dass das eine vernünftige Beimischung ist.
Gold ist die älteste Währung der Welt. Und Gold, wenn man jetzt die richtige Qualität kauft, kann nicht manipuliert werden. Ja, das heißt, Gold ist ein eigenständiger Wert, der seit 6000 Jahren gewisse Beständigkeit hat, per se. So, das ist mal das eine. Das zweite ist, ich kann nicht alles in nur eines investieren. Ich glaube, das ist ja das Problem. Das ist, ich kann nicht alles nur in Immobilie haben oder ich kann nicht nur alles in Aktien haben. Das heißt, ich versuche hier zu streuen. Und dann, wenn man streut, versucht man ja auch Dinge zu finden, die von der Korrelation, wie sie zueinander sich bewegen, passen. Ja, und es ist halt häufig so gewesen in der Vergangenheit, muss aber nicht immer so sein, dass zum Beispiel, wenn die Aktienkurse fallen, das Gold steigt. Das heißt, es gleicht ein bisschen aus. Und deswegen verwenden das auch gerne Leute. Aber ich glaube, der wesentliche Grund, warum Menschen in Gold investieren, ist, weil er seit Tausenden von Jahren so eine Art Inflationsschutz ist. Und da ist es dann fast schon zweitrangig, quasi, was jetzt gerade der Kurs ist, weil eben das quasi sich bewiesen hat über so lange Zeit, dass es die Inflation zumindest ausgleicht.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe eigentlich für die drei Kinder, war für mich auch, weil dieses nur sozusagen Sparschwein anzusparen, war dann irgendwo aufgrund der Inflation für mich jetzt langfristig betrachtet. Da habe ich gedacht, wenn du dann nach 20 Jahren sparen, dann dem was gibst, was dann nur mehr die Hälfte wert war, ist irgendwie jetzt vielleicht nicht das Sinnvollste gewesen, jetzt aus meiner Perspektive. Und insofern habe ich das eigentlich auch gut gefunden. Ich meine, das haben ja unsere Großeltern. Also ich sage mal, das ist für mich jetzt auch nicht die neue Raketenwissenschaft. In Wahrheit haben das alle unsere Vorfahren. Dieses, dass man die Goldmünze hergeschenkt hat an den Enkelkindern. Also das ist an sich ein vertrautes Konzept, glaube ich. Und es ist einfach weiterentwickelt worden, dass du eben über diese monatlichen Ansparmöglichkeiten dann eben jetzt vielleicht nicht mehr klassisch nur die Münze hast, sondern eben andere Möglichkeiten jetzt hast, das für die Kinder sozusagen was aufzubauen, ja. Eltern, vielleicht zum Abschluss, welche Takeaways, also man sitzt jetzt zu Hause, nein, unsere Lehrer sind wahrscheinlich so sportliche, man geht gerade im Wald und hört sich das an. Welche Takeaways würdest du wollen, dass man sich mitnimmt aus dem, was du mit uns geteilt hast?
Ich würde mich freuen, wenn der Zuhörer mitnimmt, zum einen, dass es gut ist, investiert zu sein, grundsätzlich. Ja, weil wenn ich jetzt wirklich komplett mein Geld quasi nur liegen habe, ohne in irgendeiner Weise veranlagt zu sein und mit einer quasi Inflationsrate von 3%, habe ich in 10 Jahren quasi ein Drittel meiner Kaufkraft verloren. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass man sich quasi überlegt, passend auf die Lebensumstände, dass man investiert ist. Und dass man durchaus klein anfangen kann und klein anfangen soll. Dass auch das mit dem Sparplänen, dass das eine wirklich tolle Erfindung ist, die für viele passt. Und dass man sich beraten soll. Ja, ob das jetzt durch Fachzeitschriften ist, ob es durch einen persönlichen Berater ist. Also ich glaube, vor allem wenn es darum geht, wenn es dann schon um Beträge oder Ziele geht, die größerer Natur sind. Also über das, was man einfach nur ein bisschen zum Spekulieren oder zu diese Dinge verwendet, dass es wert ist, sich mit Menschen, die sich wirklich beruflich damit auseinandersetzt, dass man sich da regelmäßig berät. Sowohl in der Auswahl, aber auch in den aufregenderen Perioden, die es bei Investments gibt, dass man sich da immer berät, aber selber auch weiterbildet, damit, wenn man sich berät, dass man auch nicht nur blind vertraut, sondern einfach einen wirklich guten Austausch hat.
Also ich glaube, das ist etwas, was man wirklich auch von dem, was du jetzt alles gesagt hast, auf jeden Fall für sich mitnehmen wird können. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hätte noch 3 Buchempfehlungen. Und zwar, also ich möchte aber bei meinen Buchempfehlungen dazu sagen, das heißt nicht, dass ich mit allem, was da steht, dass das meine Meinung vollumfänglich widerspiegelt. Aber ich finde, manchmal kann man ja auch Dinge lesen, wo man sagt, da sieht man eine neue Perspektive. Ja? Eins ist, das lese ich gerade, das heißt, dein Ego ist dein Feind. Hat mir am Anfang, ist ein New York Times Bestseller. Ja, am Anfang, Titel hat mich nicht angesprochen. Ich mag diese ganzen Feindbilder-Sachen und man kämpft gegen etwas und so, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber es hat interessante Aspekte über Mindset und erwähnt auch, was Philosophen dazu sagen. Und es ist einfach, finde ich, auch einmal eine sehr ganzheitliche Betrachtung dazu, wo man sich zum Beispiel im Alltag auch manchmal fragen kann, du, mache ich das jetzt aus Ego-Gründen oder mache ich das wirklich, weil das sinnvoll ist? Und alleine, wenn man sich diese Frage stellt, finde ich, kann man sich auch einiges ersparen im Leben. Also, dass man nicht immer seinem eigenen Ego auf den Leim geht. Das zweite ist leider derzeit auf Englisch, finde ich aber interessant. Das heißt It Starts With You mit der Emma Grade. Und das lese ich gerade. Und was ich an dem sehr interessant finde, ist ihr Background. Weil sie ist farbig, weil sie in England aufgewachsen und dann nach Amerika und zählt ja jetzt zu den einer der besten oder verdienendsten self-made Frauen Amerikas. Und dieses, dass jemand aus diesem Hintergrund, wo sie eigentlich dann die Schule abgebrochen hat und dass sie trotz all dem sozusagen so ihren Weg navigieren konnte und daraus darauf zurückführt, dass sie ihre Emotionen regulieren konnte. Weil sie sagt, sie war früher immer oft so schnell zornig und wütend und sagt eigentlich, ihr Erfolg ist nicht nur von ihrer harten Arbeit und Zielstrebigkeit abhängig, sondern eigentlich mit der Fähigkeit, ihre Emotionen zu regulieren. Und das fand ich von dem her sehr interessant. Ich meine, sie hat auch 4 Kinder und sie sagt halt auch so Dinge, wo sie halt dann, glaube ich, sehr kritisiert worden ist, dass sie zum Beispiel am Wochenende nur 3 Stunden mit ihnen verbringen kann, weil sie sich halt auch einmal zwischendurch ausruhen muss. Aber ich finde, sie hat eine sehr ehrliche Art, Dinge anzusprechen. Und dann hätte ich noch eine Buchempfehlung für Kinder, die ist schon älter, aber ich finde die entzückend. Auf Englisch heißt das Big Panda und the Tiny Dragon. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Big Panda und der winzige Drache. Und da geht es eigentlich darum, dass so ein Panda-Bär mit seinem kleinen Drachen die verschiedensten Jahreszeiten durchschreitet und dann aber Weisheiten teilt. Und eine Weisheit, die gebe ich vielleicht hier mit, also im Sinne von wirklich reich fühlen. Und zwar fragt dann dieser kleine Drache diesen großen Panda, du, was ist wichtiger, das Ziel der Reise oder die Reise selbst? Und dann sagt dieser Big Panda zu ihm, du, es ist die Begleitung. Wer dich begleitet auf dieser Reise? Das ist das Entscheidende. Und das hat so ganz viele herzige Weisheiten, die man, finde ich, mit seinen Kindern lesen kann und, glaube ich, gute Gespräche hervorrufen kann damit. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und der nächste Podcast wird auch ein ganz interessanter sein. Wir werden mit einem Wissenschaftler sprechen über Verhaltensökonomie, aber der ganz interessante Dinge beitragen kann und auch ein Buch verfasst hat zu diesen Themen. Vielen herzlichen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, für das Dabeisein der heutigen Podcast-Folge und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder hineinhören, wenn es heißt, wirklich reich, wir reden über mehr als nur Geld.
Diese Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischem Gold und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.